Guten Abend. Ich freue mich, Sie alle bei einem weiteren Online-Event der Manager Lounge zu begrüßen. Diesmal haben wir einen Gesprächspartner, der uns über eine, wie ich finde, bemerkenswerte Vorwärtsstrategie während der Corona-Krise im deutschen Mittelstand berichten wird. Dem Heizungsbauer Wiesmann gelang es während der Lockdowns nicht nur, seine Werke weitgehend offen zu halten. Quasi nebenbei hat der mit 12.000 Mitarbeitern etwas größere Mittelständler auch noch ein semiprofessionelles Beatmungsgerät für Covid-19-Kranke entwickelt, das Leben retten kann und soll. Vor allem in Regionen, wo Gesundheitssysteme nicht so gut ausgebaut sind wie in Deutschland. Ein Mann hat dies an vorderster Front begleitet. Dr. Markus Klausner, der Technikchef von Wiesmann. Willkommen, Herr Dr. Klausner, in dieser Runde.
Vielen Dank, Herr Geldorner.
Dr. Klausner ist seit dem Jahr 2016 bei Wiesmann, das nach wie vor im Familienbesitz ist. Gründerurenkel Maximilian Wiesmann führt den Heizungsbauer als Co-CEO. Bevor Herr Dr. Klausner vor 4 Jahren als Technikchef zu Wiesmann wechselte, war er fast 2 Jahrzehnte lang bei Bosch tätig und dort in führenden Positionen in der Autozulieferersparte. Dr. Klausner hat einen Abschluss als Wirtschafts- und Elektroingenieur und einen Ingenieurs-PhD der amerikanischen Carnegie Mellon University. Bei Wiesmann gelang es ihm und seinen Vorstandskollegen während der Corona-Zeit, einen Großteil der europäischen Werke mit nur geringen Produktivitätseinbußen weiterlaufen zu lassen. Ich bin schon gespannt darauf zu hören, wie Wiesmann das genau geschafft hat. Nebenher entwickelten Wiesmann-Mitarbeiter binnen 3 Wochen einen funktionsfähigen Prototypen für ein semiprofessionelles Beatmungsgerät für Covid-19-Kranke und funktionierten dafür Bauteile um, die sonst im Heizungsbau verwendet werden. Für die Entwicklung der Beatmungsgeräte holte sich Wiesmann gezielt Hilfe von jenen, die sie künftig anwenden sollen, von Krankenhausärzten und Krankenhauspersonal nämlich. So etwas klappt wohl nur, wenn man sich vorher lange Gedanken über den Erhalt der eigenen Innovationskraft gemacht hat. Da bin ich schon neugierig, wie ein 100 Jahre altes Unternehmen das im Alltag schafft. Mein Name ist Wilfried Eckel-Dorner. Ich bin seit 2011 Redakteur des Manager-Magazins und habe während des Corona-Lockdowns zuerst über die Beatmungsgeräteambitionen der Autobranche berichtet. Dabei wurde ich auch auf Wiesmann aufmerksam. Ganz kurz zum Ablauf dieses Online-Events. Ich werde Dr. Klausner jetzt rund 25 Minuten zu Wiesmanns Strategie in Corona-Zeiten, die Schnellentwicklung der Beatmungsgeräte und Wiesmanns Innovationsstrategie befragen. Falls Sie, liebe Teilnehmer, eine technische Störung in dieser Zeit haben sollten, kurzer Tipp, legen Sie einfach mal kurz auf und wählen Sie sich dann wieder ein. Das klappt dann erfahrungsgemäß am besten. Nach unserer Frage- und Antwortrunde können Sie dann Herrn Dr. Klausner Ihre ganz persönlichen Fragen stellen, und zwar bitte im Chat. Ich lese die Fragen dann vor. So, Herr Dr. Klausner, jetzt legen wir mal los. Wiesmann hat ja sich offensichtlich besser als viele andere Unternehmen auf die Corona-Lockdowns vorbereitet. Wie Sie mir zuvor erzählt hatten, konnten Wiesmanns Werke in Europa auch im März und April fast ohne Produktivitätseinbußen weiterarbeiten, trotz Ausgangsbeschränkungen und dem Runterfahren vieler Fabriken. Wie genau hat sich Wiesmann denn eigentlich auf die Corona-Krise vorbereitet?
Also wir haben recht früh Szenarien erstellt, die mögliche Auswirkungen der Corona-Krise in Europa und in der Welt beinhaltet haben. Und zwar bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Fertigungsfähigkeit der Werke, unsere Supply Chain, aber auch auf Umsatz und Cashflow. Und wir haben für jedes dieser Szenarien Maßnahmenpläne erstellt, die wir dann bei Eintreten des Szenarios einfach konsequent gezogen haben. Wir haben uns weiterhin als Unternehmen 3 Prinzipien gegeben für die Corona-Krise. Das war zum einen der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien. Das zweite Prinzip war, wir wollen aktiven gesellschaftlichen Beitrag leisten und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Und das dritte Prinzip war, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Ein weiteres wesentliches Element war ein extrem hohe Transparenz bei allen Beteiligten in der Firma bis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine extrem enge Abstimmung im Führungskreis. Wir haben uns in den Hochzeiten der Corona-Krise im Führungskreis 2-mal täglich abgestimmt mit den Top 30 der Führungskräfte und konnten so auch Probleme zwischen den Bereichen extrem schnell lösen. Diese Abstimmungen wurden dann kaskadiert in den jeweiligen Bereichen und wir haben abends dann die Tagesergebnisse wieder zusammengefahren.
Okay, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Details. Welche Maßnahmen haben Sie denn in den Werken getroffen, um etwa Sicherheitsabstände zu wahren und Ansteckungen mit Covid-19 zu verhindern?
Wir haben uns im Januar sehr genau angeschaut, was in China vorgegeben wurde in den Werken. Wir haben ja auch Werke in China. und haben diese Maßnahmen übertragen auf die europäischen Werke und auf die regionalen Besonderheiten angepasst. Wesentliches Element ist die Unterbrechung der Infektionsketten durch die Trennung in möglichst kleine Teams, die auch homogen zusammenbleiben. Das ist in der Fertigung eine echte Herausforderung. Das bedeutet, dass wir an der Linie Mitarbeiter in den immer gleichen Schichtmodellen einteilen müssen und dass wir verhindern müssen, dass linienübergreifende werksinterne Abteilungen, wie beispielsweise Instandhaltung oder innerbetriebliche Logistik, mit diesen Mitarbeitern in Kontakt kommen. An der Stelle muss man klar sagen, dass die Einführung des elektronischen Workforce Management uns enorm geholfen hat, das über alle Werke hinzubekommen, weil das in der Vergangenheit viel, viel aufwendiger gewesen wäre. Wir haben die Schichten versetzt, das heißt, wurden Pausenzeiten zwischen den Schichten eingeführt. Das sind auch die einzigen Produktivitätseinbußen, die wir hatten, weil wir zwischen den Schichten eine halbe Stunde Pause gemacht haben. Wir haben getrennte Ein-Ausgänge geschaffen, dass die Mitarbeiter sich gar nicht begegnen können, auch bis inklusive des Weges zum Parkplatz. Gemeinsam benutzte Arbeitsmittel wurden jeweils vor der Übergabe desinfiziert. Wir haben die Schichtpausen versetzt und dort die jeweilig gemeinsam benutzten Pausengegenstände desinfiziert. Wir haben auf die Abstandsregeln geachtet. Und wir haben in den Werken, wo wir die Mitarbeiter mit Bussen zur Arbeit fahren, das ist beispielsweise in Ungarn und Polen der Fall, auch in der Türkei, da haben wir auf Kleinbusse mit geringer Besetzung umgestellt und dann auch die jeweilig gleichen Mitarbeiter, die im Team zusammenarbeiten, zum Werk gebracht. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist Shopfloor-Präsenz vom Management während dieser Zeit. Wir haben also nicht nur auf den Anzeigetafeln, auf den Andon-Boards, auf diese Maßnahmen hingewiesen, auf deren Einhaltung, sondern wir haben die Pausen aktiv besucht und mit den Mitarbeitern gesprochen und das warum erklärt.
Okay, das heißt, Sie haben wirklich ein umfassendes Maßnahmenpaket gehabt. Es war im, naja, sagen wir mal so, im März und auch noch im April ja auch so, dass sozusagen viele Länder sehr, sehr strenge Ausgangsbeschränkungen hatten und eigentlich, naja, also die, bis auf die überlebenswichtigen Betriebe, die eigentlich der Rest der Wirtschaft nicht mehr produzieren konnte. Wie genau haben Sie denn eigentlich die Behörden in diversen, also in mehreren EU-Ländern davon überzeugt, weiter produzieren zu können? Das stelle ich mir ja auch nicht ganz einfach vor.
Also an der Stelle muss man ganz klar sagen, das war eine Brancheninitiative, beispielsweise in Deutschland über unseren Branchenverband, den BDH, ist es gelungen, die Heizungsindustrie als systemrelevant einzustufen. Warum? Raumwärme und Warmwasser in Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch die Prozesswärme der Nahrungsmittelindustrie. Das funktioniert natürlich nur, wenn zum einen die Produkte verfügbar sind, aber auch die Servicetechniker zum Einsatz kommen können. In Deutschland ist diesem Antrag des BDH vom BMI sehr schnell stattgegeben worden und ähnlich sind wir auch in den anderen europäischen Ländern vorgegangen. Das betraf beispielsweise insbesondere Italien, Frankreich, das sind für uns ganz wesentliche Absatzmärkte, die ja einen deutlich strengeren Lockdown hatten, als wir den in Deutschland hatten. Und auch dort ist es gelungen, dass wir als systemrelevante Industrie weiter produzieren durften und auch die Servicetechniker weiter zum Einsatz gelangen durften.
Das heißt, Sie konnten mit diesen Absprachen und mit der Einstufung als systemrelevant dann auch einfach weiter produzieren. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wie haben denn die Maßnahmen gewirkt? Sie haben ja weltweit 12.000 Mitarbeiter. Wie weit konnten Sie denn mit den Maßnahmen, die Sie gerade genannt haben, also auch Pausen zwischen den Schichten, Desinfektionen, getrennte Eingänge, wie weit konnten Sie denn da Corona-Infektionen in der Belegschaft selbst verhindern?
Also wir haben bei den 12.000 Mitarbeitern 24 Corona-Infektionen gehabt in dem gesamten Zeitraum bis jetzt und haben aktuell noch 3 aktive. Ich finde, das ist eine bemerkenswert niedrige Zahl für die Tatsache, dass die Firma komplett weiter funktioniert hat. Und insofern ist dann auch die Wirksamkeit der Maßnahmen durch diese Zahlen belegt. Wir müssen auch sagen, wir sind jetzt noch sehr vorsichtig. Also der Bürobetrieb ist bei uns extrem eingeschränkt. Wir erlauben maximal 25% der Belegschaft anwesend zu sein im Büro und haben auch sehr strenge Regeln für die Büros, keine externen Besucher auf dem Gelände und hoffen, dass wir mit der sehr vorsichtigen Vorgehensweise die Infektionszahlen weiterhin total niedrig halten, sodass im Prinzip keinerlei Grund für irgendein Eingreifen besteht.
Aber das, was mich ja auch noch verblüfft hat, war nicht nur, dass Sie da weiter produzieren konnten. Sie haben auch nebenher noch Zeit gefunden, ein semi-professionelles Beatmungsgerät zu entwickeln. Wie genau kamen Sie denn eigentlich auf diese Idee?
Ich hätte ja das Prinzip 2 genannt, unseren gesellschaftlichen Beitrag. Und in diesem Kontext hatten wir bereits im März begonnen, für die umliegenden Krankenhäuser, Pflegeheime, FFP2-Schutzmasken für das medizinische Pflegepersonal herzustellen und auch Desinfektionsmittel. Und in dem Zuge ist eine Mitarbeiterin aufmerksam geworden auf ein Projekt einer Universität. Die hatten ein Beatmungsgeräte-Prototypen entwickelt und suchten einen industriellen Partner für die Industrialisierung. Und sie hat an uns die Frage herangetragen, wollen wir denen nicht helfen? Und ich habe daraufhin einen befreundeten Mediziner, der Erfahrung hatte in der Behandlung von Covid-19-Patienten, angerufen und habe ihn gefragt, ob dieses Beatmungsgerät eigentlich ihm was nützen würde. Und er hat mir sehr genau erklärt, warum dieses Beatmungsgerät ihm nichts nützen würde. Er konnte mir aber auch erklären, was für einen Typ von Beatmungsgerät er benötigt. Wir haben dann umgehend im Führungskreis der Entwicklung gemeinsam mit dem Professor Dirk Müller vom E.ON Research Center der RWTH Aachen ein Brainstorming gemacht und hatten uns als Ziel gegeben, wenn wir Beatmungsgeräte bauen wollen, die diesen Anforderungen genügen, dann müssen die basieren auf verfügbaren Komponenten. Das muss ultra schnell gehen, das muss irgendwas sein, was wir im Zugriff haben, in kurzer Zeit verfügbar sein und halt in hohen Stückzahlen fertigbar. Und mit der Idee haben wir dann im Prinzip einen Tag später eine Taskforce gegründet, haben die bestückt mit unseren besten Leuten, muss man jetzt schon dazu sagen, und begonnen mit der Entwicklung dieses Beatmungsgeräts.
Okay, und können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie diese Entwicklung genau ablief und von wem Sie sich da auch aller Hilfe geholt haben?
Na gut, am Anfang steht erstmal die Klärung der Anforderungen und das haben wir dadurch erreicht, dass wir mit Intensivmedizinern, die Erfahrung in der Behandlung von Covid-19-Patienten hatten. Das war in unserem Fall das Luisenhospital Aachen, das akademische Lehrkrankenhaus der RWTH. Mit denen haben wir einen Workshop durchgeführt, mehrere Stunden lang. Und die haben im Prinzip sämtliche Anforderungen, die an so ein Beatmungsgerät bestehen und auch die der Patient im Prinzip dann wahrnimmt, erläutert. Wir haben diese Anforderungen geklärt, geklassifiziert in Muss-Anforderungen, Kann-Anforderungen und Nice-to-have. Und haben auf der Basis, auf Basis unseres existierenden Produktprogramms ein Beatmungsgerät entwickelt. Jetzt muss ich dazu sagen, vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, es ist eine druckgesteuerte Beatmung, die im Prinzip es ermöglicht, ein unteres und oberes Druckniveau einzustellen, eine variable Frequenz. Wir können das Verhältnis Inspiration-Expiration beliebig frei wählen. Und die Kernkomponente, die das ermöglicht hat, ist der elektronische Gas-Luft-Verbund unserer Brennwertgeräte. Das ist eine Armatur, die im Prinzip über ein Gebläse verfügt und die Gas und Luft sehr gut dosiert mischen kann. Und beim Beatmungsgerät muss man halt Sauerstoff und Luft mischen und man muss halt die Druckniveaus aufbauen. Das Thema, wie baue ich nach einer definierten Kurve Druck auf mit diesen Komponenten, das war eine echte Herausforderung. Wir haben aber genau 3 Tage gebraucht, die zu lösen, sind auf so eine Push-Pull-Konfiguration gekommen von den Lüftern und mit denen ließ sich die vorgegebene Sollkurve 1:1 nachfahren. Und wir hatten, wie gesagt, nach 3 Tagen einen Prototypen, der erstmal weitgehend die Muss-Anforderungen erfüllt hat. Und in den folgenden 2,5 Wochen haben wir den so verfeinert, dass wir sagen, wir haben ein Gerät, mit dem man Patienten hätte beatmen können. Dass das möglich ist, das wurde auch von den Medizinern in einem Gutachten bestätigt.
Okay, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, was unterscheidet denn Ihre Geräte jetzt von denen ganz professioneller Anbieter und aber auf der anderen Seite auch von denen, die etwa an Universitäten mit Hilfe von 3D-Druckern entwickelt wurden? Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, es geht da um den Austausch von Druckniveaus und dem richtigen Ansaugen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern.
Gut, also man hat zu Beginn der Corona-Krise im Internet sehr viele Anleitungen gefunden, die sogenannte CPAP-Geräte nachbauen bzw. die nutzen als Basis. So ein CPAP-Gerät, das steht für Continuous Positive Airway Pressure, ist ein Behelfsatemgerät, was so nicht für die invasive Beatmung geeignet ist. Wir haben ein Gerät entwickelt, was alle Anforderungen an die invasive Beatmung von Covid-19-Patienten ermöglicht, aber auch diesen sogenannten CPAP-Mode, den man dann zur Nachsorge von diesen Patienten einsetzt, ebenfalls ermöglicht. Wir haben uns aber auch gesagt, das ist niemals ein Ersatz für ein professionelles Beatmungsgerät. Das war von Anfang an klar definiert, dass dieses Gerät zum Einsatz kommen sollte, wenn nicht mehr genügend zugelassene Geräte zur Verfügung stehen. Genau für die Situation ist entwickelt worden und verfügt deswegen auch nur über die Modi der Beatmung, die man in solchen Fällen benötigt. Weiteres Merkmal ist, Sie sprachen an 3D-Druck. Das ist ein Thema, das haben wir überhaupt nicht in Erwägung gezogen, weil es gerade darum ging, sehr hohe Stückzahlen dieser Geräte in kurzer Zeit produzieren zu können. Und um Ihnen da eine Zahl zu nennen, von dem Gerät, wie wir es entwickelt haben, könnten wir 600 Stück am Tag bauen. Das ist natürlich auch weit mehr, als jetzt ein klassischer Beatmungsgerätehersteller herstellen könnte, weil der natürlich diese Nachfrage sonst gar nicht sieht. Bezüglich der Anforderungen an die Beatmung Druckgesteuerte Beatmung, wie gesagt, kann beliebig variables Verhältnis zwischen Sauerstoff und Luft einstellen, eine beliebig variable Atemfrequenz und kann unteres und oberes Druckniveau sehr genau einstellen, überwachen und halten.
Das wäre genau, und die professionellen Geräte würden dann nochmal den Atemdruck des Patienten, oder die superprofessionellen würden nochmal den Atemdruck des Patienten messen und genau auf den eingehen. Oder habe ich das so richtig verstanden? Das macht Ihr Gerät in dem Fall nicht ganz so detailliert.
Also den Atemdruck des Patienten müssen wir sehr wohl überwachen. Das ist absolut notwendig, damit da das Bestandteil der Überwachungsfunktion. Aber was die professionellen Geräte können, die können eine Selbstatmung des Patienten natürlich detektieren und können auf die reagieren. Das haben wir ganz bewusst ausgeklammert.
Okay. Dann vielleicht können Sie auch noch mal so sagen, die Geräte sind ja, wie Sie auch gerade auch beschrieben haben, fertig für die Serienproduktion. Haben Sie denn dafür schon Abnehmer und wohin werden denn die ersten Geräte, also in welche Regionen werden denn die ersten Geräte gehen und wer werden die ersten Leute sein, die einsetzen können?
Die Situation hat sich ja heute grundlegend geändert zu der Zeit, als wir das Gerät entwickelt haben. Wir haben Ende März die Situation gehabt, dass man glaubte, in Deutschland eine ähnliche Situation wie in Italien zu haben, dass nämlich nicht genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Das ist ja glücklicherweise in keinem der Industrieländer der Fall. Deswegen ist heute ein sehr, sehr großes Interesse, insbesondere in Entwicklungsländern vorhanden. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man zum Einsatz? Wir mussten ehrlich gesagt lernen, dass Entwicklung und Begutachtung und Praxistauglichkeitsbewertung, das ist der leichte Teil. Der schwierige Teil ist die Zulassung so eines Geräts, denn der setzt klinische Studien voraus und ein Zertifikat von einer Gesundheitsbehörde. Wir sind momentan mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in engem Kontakt und in Kooperation mit weiteren staatlichen Stellen läuft gerade eine Sonderzulassung für den Einsatz in Entwicklungsländern. Und auch das zieht sich lange hin, obwohl es ein beschleunigter Prozess ist. Aber durch die Zusammenarbeit mit dem BMZ sind wir jetzt frohen Mutes, dass die Geräte tatsächlich noch dorthin schaffen werden, wo sie benötigt werden. Und auch diese Entwicklungsländer setzen natürlich so eine medizinische Zulassung voraus. Und das ist, wie gesagt, die Hürde, über die wir jetzt springen müssen. Wir hatten in Deutschland, vielleicht das noch abschließend, einen Prozess einer Sonderzulassung gestartet mit dem BfArM. Der Prozess wurde nach 4 Wochen abgebrochen und zwar genau dann, als klar war, dass wir in Deutschland keine Knappheit an professionellen Beatmungsgeräten haben würden.
Okay, aber Sie haben schon vor, diese Geräte jetzt zu verkaufen. Also ist es ja kein, Sie haben ja diese Geräte, die Produktion, glaube ich, gestartet, wenn ich das richtig verstanden hatte, in den Interviews auch davor. Sie haben die Produktion gestartet, jetzt nicht unbedingt, um sich ein neues Standbein als professioneller Medizintechnik-Hersteller zu machen, sondern sozusagen da der Gesellschaft auch was auch zu helfen. Können Sie vielleicht auch noch mal so ein bisschen beschreiben, über welche Wege Sie diese Geräte dann verkaufen werden in Entwicklungsländer?
Also wir haben ganz klar festgelegt für uns, dass wir die ersten Geräte als Spender an die Entwicklungsländer geben werden, also komplett, wie gesagt, komplett ohne Entgelt. Und wir würden die größere Mengen dann zum Selbstkostenpreis abgeben. Und um da vielleicht eine Größenordnung zu nennen, dass man es auch mal gehört hat, Selbstkostenpreis bedeutet etwa um die 2.000 Euro für so ein Beatmungsgerät. Das ist deutlich günstiger als die Preise, die für professionelle Beatmungsgeräte aufgerufen werden. An der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, ich hatte es vor uns vergessen zu erwähnen, Einsatzzweck der Geräte und was unterscheidet die? Dieses Gerät ist nicht auf die Krankenhausinfrastruktur angewiesen, weil genau sowas wird man nicht finden in Entwicklungsländern oder in Feldlazaretten. Und deswegen ist das Gerät komplett unabhängig von irgendeiner Krankenhausinfrastruktur. Das ist auch noch ein wesentliches Merkmal, was gerade den Einsatz in Entwicklungsländern befördert.
Genau, und Sie hatten ja von Anfang an, von der Entwicklung, haben Sie sich von vornherein überlegt, dass die Geräte so gebaut werden, dass sie einen breiteren Einsatzspektrum haben, also nicht nur in Deutschland zum Einsatz kommen können, sondern, wenn ich das richtig verstanden hatte, war das auch von vornherein so die Überlegung bei Ihnen, dass das auch in diese Richtung gehen könnte und dass Sie das gleich von vornherein mitgedacht haben, richtig?
Ja, das war so, weil zu dem Zeitpunkt, als wir mitten in der Entwicklung steckten, hatten wir beispielsweise in Frankreich auch gesehen, wo sich im Werk von uns befindet, in Nordfrankreich, in Froquemont. Dort waren die Krankenhäuser bereits überfüllt und die Armee hatte Feldlazarette aufgebaut. Und wenn man diese Situation mal übertragen hätte auf andere Länder, dann haben die ja keine vollständige Infrastruktur für Beatmungsgeräte. Und genau vor dem Hintergrund hatten wir von Anfang an gesagt, wir wollen nicht auf eine Krankenhausinfrastruktur zurückgreifen müssen, also beispielsweise eine Sauerstoff- oder Druckversorgung. Deswegen erzeugt sich das Gerät den Druck selbst und kann sowohl mit einer Sauerstoffflasche wie eben auch mit der Infrastruktur des Krankenhauses arbeiten. Es geht beides.
Okay. Die Entwicklung solcher Geräte ist in so kurzer Zeit ist ja wirklich eine echte Innovationsleistung. Da fragt man sich natürlich schon, mit welchen Methoden bleibt denn so ein, naja, über 100 Jahre altes Familienunternehmen wie Wiesmann agil und innovativ und meistert solche Umbrüche, durch die Digitalisierung vieler Lebensbereiche entstehen. In dem Fall haben Sie das ganz wunderbar gemeistert. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie das bei Ihnen so abläuft in Richtung Innovation.
Zum einen ist Viessmann, es ist in der DNA drin, dass aus jeder Krise ist Viessmann gestärkt hervorgegangen. Das war wirklich ein Muster, was wir jetzt wiederholt gesehen haben. Wenn man jetzt mal konkret auf diese Innovation eingeht, dann hat uns sehr geholfen, dass wir insbesondere im Entwicklungsbereich agile Arbeitsweisen wirklich zum Bestandteil des täglichen Arbeitens gemacht haben und auch eine cross-funktionale Zusammenarbeit, die essentiell wichtig ist, damit sowas funktionieren kann, sozusagen schon gelebte Praxis war. Wir haben auch zurückgreifen können auf unseren neuen Modulbaukasten, den wir vor 2 Jahren eingeführt haben im Markt. Das ist mit dem einhergeht eine neue Systemarchitektur, die es ermöglicht, Funktionssoftware wirklich sehr schnell auf unseren Steuergeräten zum Einsatz zu bringen. Und wir hatten auch in dem Baukasten ein sicherheitsgerichtetes Steuergerät zur Ansteuerung dieser Lüfter, was die funktionelle Sicherheitsklasse erfüllt hat, die diese Medizingeräte voraussetzen, sodass durch den im Unternehmen vorhandenen Baukasten an Arbeitsmethoden und auch den technischen Voraussetzungen über unsere Systemarchitektur und den Modulbaukasten wir zahlreiche Werkzeuge an der Hand hatten, um das schnell zu bewerkstelligen.
Okay. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass die Initiative für diese Geräte von Mitarbeitern ausging. Wie weit binden Sie denn Mitarbeiter auch in diesen Innovationsprozess ein? Das ist ja auch nicht immer ganz einfach in verschiedenen Unternehmen, dass die Mitarbeiter nicht immer das Gefühl haben, sie können mit einer guten Idee irgendwo hinkommen und da wird dann auch wirklich was draus. Wie handhaben Sie denn das?
Wir haben tatsächlich eine Plattform, um Mitarbeiterideen eine hohe Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen und denen tatsächlich die Möglichkeit zu geben, sowas umzusetzen. Deswegen ist auch kein Wunder, dass die Idee der Mitarbeiterin im Prinzip sofort aufgegriffen wurde und auch alle relevanten Verantwortlichen im Unternehmen erreichen konnte. Das Grundprinzip ist immer, dass derjenige, der die Idee vorschlägt, dann auch die Mittel und Möglichkeiten an die Hand kriegt, die Idee umzusetzen. Und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass die Mitarbeiterin, die diesen Vorschlag gemacht hat, heute Programmleiterin für das gesamte Programm ist, was nicht nur die Beatmungsgeräte betreut, sondern eben auch das Thema Maskenherstellung, Desinfektionsmittel, alles, was unter das Prinzip 2 gesellschaftlicher Beitrag fällt. Wir, vielleicht auch noch ein Punkt, wir haben auch eine lange Historie in einem wirklich exzellenten betrieblichen Vorschlagswesen. Also die Viessmann-Mitarbeiter haben pro Jahr 120.000 bis 140.000 Ideen. Also das heißt pro Mitarbeiter etwa 10 Ideen. Und damit liegt man weit über dem Branchenschnitt in Deutschland. Das sind schon eigentlich japanische Verhältnisse und das ist auch eine Kultur, die im Unternehmen wirklich aktiv gelebt wird.
Und das leben Sie immer schon so oder haben Sie das jetzt in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen forciert, um die Umbrüche mit Digitalisierung ganz generell dem sozusagen besser begegnen zu können?
Den Prozess des Ideenmanagements, der ist bei Viessmann entstanden mit der Einführung von Lean in den Werken. Das war also Anfang 2000. Dort wurde diese Kultur extrem etabliert. Was mit der Digitalisierung kam, ist der digitale Weg, neue Produktideen oder neue Geschäftsmodellideen einzureichen und mit Teams an denen zu arbeiten, wenn die entsprechende Gates bzw. Freigabekriterien erfüllen. Also das ist mittlerweile auch so, dass die Einreichung solcher Ideen über eine eigene Plattform bei uns erfolgt, die wir im Haus haben, eine digitale Plattform, dass diese Ideen sehr schnell bei vielen Leuten sichtbar sind und auch sehr schnell eine Bewertung erfahren. Diese Möglichkeiten gibt es etwa seit 2016.
Okay, ich hatte gesagt 25 Minuten, das schaffen wir ziemlich genau. Wir würden jetzt, glaube ich, die Fragerunde mal eröffnen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn Sie es noch nicht getan haben, eigentlich sollen Sie jetzt im Chat Ihre Fragen stellen. Und die ersten Fragen sind ja auch schon eingegangen. Herr Dr. Klausner, die erste Frage, die hier ist, halten Sie die Produkthaftung bei dem Vertrieb von Beatmungsgeräten für ein relevantes Risiko? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Ja, wir halten das für ein relevantes Risiko. Und im Prinzip, wie wir damit umgehen, ist durch die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, die diese Geräte übernehmen und auch die entsprechende Zulassungsstelle benennen, sodass wir im Prinzip dieses Risiko minimieren.
Okay. Und dann die nächste Frage schließt sich da gleich an. Plant Wissmann eine Fortsetzung des Engagements im Bereich Medizintechnik?
Ist momentan wirklich nicht der Plan. Also das war ein gesellschaftlicher Beitrag.
Okay. Und dann will noch jemand wissen, wie haben Sie so schnell das Branchen-Know-how für ein vorher unbekanntes Business aufgebaut? Auf welche Erfahrungen und Netzwerke konnten Sie zurückgreifen?
Das muss man mal ganz selbstkritisch sagen, das Branchen-Know-how haben wir ja gar nicht, sondern wir haben ja ehrlich gesagt die Anforderungen geklärt, die an so ein Gerät bestehen und uns dann sehr schnell in die Materie eingearbeitet. Was ich vorhin nicht erwähnt hatte, ich hatte die Mediziner vom Luisenhospital erwähnt, wir hatten das große Glück, dass in unserem eigenen Team ein ganz erfahrener Anästhesist tätig war, und zwar ist es ein Pilot unserer Flugbereitschaft, der immer noch als Notarzt arbeitet. Und natürlich, wenn Sie so jemanden im Team haben, der auch mal prinzipiell weiß, wie Beatmung funktioniert, weil er sich mit der Materie auskennt, dann hilft das schon enorm. Wir haben allerdings gelernt im Rahmen der Entwicklung, dass gerade die Medizingerätetechnik bezüglich Vorschriften und Formalien eine echte Sprunghürde darstellt, mit der wir uns ehrlich gesagt bisher nicht ausgekannt hatten, haben aber auch gemerkt, dass der Inhalt, der gefordert ist, gar nicht so weit weg ist von den formalen Kriterien, die wir bei der Entwicklung von sicherheitskritischen Produkten erfüllen müssen. Insofern war es dann eher eine Übersetzungsleistung der bei uns eingesetzten Methoden in die, die bei der Zulassung von so entsprechenden Geräten benötigt werden.
Okay, und dann hätten wir noch, Beatmungsgeräte sind das Thema, wo die meisten Fragen da jetzt eintrudeln. Da wäre noch eine, es macht den Eindruck, als würden aktuell deutlich weniger zusätzliche Beatmungsgeräte benötigt, als in einigen Szenarien angedacht war. Gibt es dafür eine Abnahmegarantie? Was passiert mit der Überschussproduktion?
Wie gesagt, es ist tatsächlich für die entwickelten Länder der Fall, dass es da keine Knappheit an Beatmungsgeräten gibt. Das ist immer noch nicht der Fall für Entwicklungsländer. Also wir kennen Entwicklungsländer, die haben eine einstellige Anzahl an Beatmungsgeräten in Summe pro Land. Die werden also im Fall einer Krise überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und genau für die Länder ist jetzt dieses Beatmungsgerät gedacht. Und wir produzieren nach Bedarf. Nein, eine Abnahmegarantie haben wir nicht. Und da das für uns auch kein Geschäftszweig werden soll, mit dem wir Geld verdienen, wird man im Prinzip das produzieren, was tatsächlich nachgefragt wird.
Okay, das heißt, Sie produzieren wirklich sozusagen on order, beziehungsweise dann, wenn dann irgendwie ganz klar ist, also es gibt auch, also Sie produzieren nur das, was Sie dann auch tatsächlich absetzen beziehungsweise spenden können und nicht mehr.
Absolut, das ist ja im Prinzip eine Montage. Ich hatte ja erwähnt, das sind existierende Komponenten, die wir einfach in einem neuen Gehäusekonzept zusammenbauen würden. Die Durchlaufzeit bei uns in den Werken vom Eingang des Auftrags bis zur Auslieferung ist etwa 4 Tage. Insofern brauchen wir da nicht vorproduzieren.
Genau, und da kommt ja auch gleich eine Frage zu dem Thema. Die von Wissmann entwickelte Technik für die Beatmungsgeräte findet sich in vergleichbarer Form auch in den Brennwertgeräten wieder. Sind die Anforderungen an das neue Produkt vergleichbar mit denen der Anforderungen, wie sie für den Heizungsbau gelten? Und mussten Sie bezogen auf die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Produktes einzelne Komponenten dafür anpassen?
Das ist eine etwas komplexere Frage. Ich versuche es mal relativ einfach. Das Beatmungsgerät hat eine viel kürzere technische Lebensdauer, für die es ausgelegt wird, als eine Heizung. Eine Heizung hält ja mal mindestens 15, eher 20 bis 25 Jahre. Die eigentliche Herausforderung bei uns bestand in dem speziellen Betriebsmodus, weil wir den in den Brennwertgeräten eingesetzten Lüfter, der läuft mit konstanten Drehzahlen oder wenig Dynamik. In dem Beatmungsgerät wird er im Prinzip immer von 0 auf Maximaldrehzahl gefahren und dann aktiv gebremst im Drehfeld. Das muss man entsprechend absichern, dass das mit einer Zyklenanzahl funktioniert. Und eine weitere wichtige Herausforderung war das Arbeiten mit Sauerstoff. Also Sauerstoff ist bezüglich der Materialverträglichkeit und Reaktivität völlig anders als die Gas-Luft-Gemische, mit denen wir zu tun haben. Insofern war die Absicherung der kompletten Sauerstoffstrecke auch noch eine weitere Herausforderung, die wir so überhaupt nicht sehen in unseren Produkten. Von der Elektronik und Software ist es so, dass auch Heizung tatsächlich sicherheitsrelevante oder in die funktionelle Sicherheitsklasse fallen, die sehr vergleichbar ist der Medizingerätetechnik, weil Sie können sich vorstellen, wenn wir einen CO-Austritt haben oder im Prinzip zu spät zünden, dann führt das auch sofort zur Gefahr für Leib und Leben. Da hat man ehrlich gesagt keine höheren Anforderungen. Das heißt, die komplette Entwicklungskette für Elektronik und Software, die konnte man weitgehend übernehmen.
Okay. Dann war da noch eine Frage, genau, war es schwer, die Entwickler von Wismann für eine solche unkonventionelle neue Entwicklung zu begeistern?
Ganz im Gegenteil. Und das hat wahrscheinlich mit der Wismann-DNA zu tun und auch dieser klaren Verankerung der drei Prinzipien im Unternehmen, die wirklich eben geläufig waren. Diesen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, da war eine enorme Bereitschaft da. Wir hatten eher das Problem, dass in dem Team mehr Leute mitarbeiten wollten, als wir tatsächlich benötigt haben. Und der Einsatz, der war sehr ungewöhnlich. Also die Kollegen der Softwareentwicklung, die haben wirklich mehrfach bis nachts um zwei im Büro an der Software gearbeitet und hatten sich auch klar zum Ziel gesetzt, die Terminschiene 3 Tage bis zum ersten Prototypen. Es gab dann immer so 2-Tages-Sprints bis zum nächsten Ergebnis und die wurden wirklich auch alle eingehalten und das mit einem enormen Arbeitseinsatz.
Wow, okay. Genau, da schließt sich vielleicht noch eine Frage an. Sie nannten ja einige Voraussetzungen für das Gelingen in dieser extrem kurzen Zeit. Was war denn Ihrer Meinung nach der wichtigste Erfolgsfaktor?
Ich glaube, die extrem hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, aber auch mit dem Zweck, dem die Entwicklung diente, nämlich diesen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu wollen und die Voraussetzungen, die bei uns im Unternehmen bestehen, im Prinzip mit komplett neuen Themen und einem ad hoc zusammengestellten Team so eine Entwicklung umsetzen zu können. Wir hatten natürlich, und das ist war auch bezeichnend, wirklich alle Funktionsbereiche haben hier unterstützt und sichergestellt, dass das Projekt wirklich alles bekommt, was es braucht, um zum Erfolg zu kommen. Und es ging dann so weit, dass auch die, also um den Zusammenbau, wir haben eine Kleinserie aufgebaut von 20 Geräten im Musterbau. Die Fertigung hat sofort die richtigen Leute mit den richtigen Qualifikationen abgestellt, obwohl das ist abends um 9 gewesen, jetzt nicht, wir hatten jetzt nicht Leute in der Fertigung Überfluss da, aber da war eine extrem hohe Bereitschaft da und ich glaube, dieser Wille, dieser Zug zum Tor, das ist was Wismann echt auszeichnet.
Okay, das heißt, Sie haben da richtig Gas gegeben und die Leute waren so richtig mit Feuer und Flamme dabei und haben sich da extra noch dafür eingesetzt, obwohl das in der Corona-Krisenzeit ja sicherlich nicht einfach war für alle. Also Hut ab, das muss man mal schaffen, die Leute dann auch so zu motivieren.
Man muss auch sagen, es war ja nicht nur Wismann, ich hatte es ja eingangs erwähnt, wir haben sehr eng mit dem E.ON Research Center, also dem Lehrstuhl von Professor Müller an der RWTH Aachen zusammengearbeitet, dessen Team war genauso motiviert und auch die Zusammenarbeit über die räumliche Distanz zwischen Allendorf hier in Nordhessen und Aachen, das hat tadellos geklappt und wir haben sehr viele Sonderwege gefunden, Dinge, die ausgetauscht werden mussten, physisch mit Taxifahrten irgendwie zu organisieren oder es sind Mitarbeiter hier losgefahren als Kuriere. Wir haben das auch aufgeteilt von der Arbeit, dass die Tests und Erprobungen, die liefen in Aachen, auch weil die dann meistens mit den jeweiligen Geräte und Musterständen direkt ins Krankenhaus sind. Die Entwicklung lief hier, die Zusammenarbeit wurde dann über digitale Medien abgewickelt.
Wow, okay. Dann noch die Frage, ist es realistisch, von Wismann hergestellte Beatmungsgeräte in andere Regionen zu liefern, falls es dort im Herbst eine kritische Situation gibt? Hatten wir ja schon so ein bisschen besprochen, aber vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen detaillierter beschreiben.
Also ich denke schon. Nochmal, das Interesse ist sehr groß und die eigentliche Hürde ist, diese Beatmungsgeräte einem Zulassungsverfahren zu unterziehen, dem die Gesundheitsbehörde den Stempel aufdrückt. Und eine wesentliche Sprunghürde sind klinische Testreihen, die gefahren werden müssen, um nachzuweisen, dass auch am Patienten sowas funktioniert. Und natürlich ist da eine gewisse abwartende Haltung gegeben. Wenn es genügend professionelle Beatmungsgeräte gibt, warum würde man am Patienten sowas ausprobieren? Wenn wir das jetzt mit der Unterstützung vom BMZ nehmen können, diese Hürde, dann bin ich sehr optimistisch, dass es auch gelingen wird, die Geräte in die Region zu bringen, wo sie wirklich benötigt werden.
Genau, und dann daran anschließend noch eine Frage, kann Wismann die neuen Connections in die Entwicklungsländer auch nutzen, um den Vertrieb und die Präsenz in seinem Kerngeschäft in den Entwicklungsländern zu stärken?
Ich denke, dass das möglich sein wird, wobei das ja absolut nicht das Ziel war und vielleicht eine Region, wo wir uns sowas vorstellen können, die wir bisher nicht so im Fokus hatten, ist Südostasien, wo wir das Geschäft gerade aufbauen und speziell dort ist es tatsächlich eine Möglichkeit, das zu tun. Ich würde auch vielleicht nochmal für die vorhergehende Frage darauf zurückkommen, wird es uns gelingen, das zu tun? Wir haben ja als Unternehmen Purpose, Creating Living Spaces for Generations to Come. Und der passt natürlich auch ganz hervorragend zu dieser Aktivität.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das Living Spaces, gut, Beatmungsgeräte, das ist dann einfach auch für die Gesundheit. Und Sie wollen wahrscheinlich nicht unbedingt das Zuhause hinstellen, aber für Krankenhäuser bzw. für Gewerbe ist das natürlich eine spannende Sache, speziell in Ländern, die eben, wo die Gesundheitssysteme nicht so stark sind wie in Deutschland. Dann noch die Frage, so ein bisschen darüber hinausgehend, abgesehen von den Beatmungsgeräten, auf welche Produkte und Services wird Wiessmann seine Innovationskraft in Zukunft fokussieren?
Was bei uns eine wesentliche Herausforderung ist, ist die Energiewende. Und wir sehen natürlich jetzt auch die Elektrifizierung unserer Industrie. Und das bedeutet eine Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren. Die haben wir heute bereits in großer Vielzahl im Programm. Allerdings sehen wir jetzt einen erheblichen Push in Richtung der erneuerbaren Energien. Und für uns sind im Prinzip die Dekarbonisierung, die Digitalisierung und die Dezentralisierung drei ganz wesentliche Treiber. Was bedeutet, wir gehen vermehrt neben dem Trend zu Erneuerbaren in komplette Energiesysteme, die eigentlich eine Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz beinhalten. Das heißt, eine dezentrale lokale Erzeugung. Da haben wir beispielsweise Brennstoffzellen im Programm, bereits seit 2013 auch sehr erfolgreich im Markt, die im Prinzip neben Wärme auch Strom erzeugen, der lokal gespeichert und genutzt werden kann. Und die Kombination insbesondere von Wärmepumpen mit Photovoltaik und einem Energiemanagementsystem, die es ermöglicht, eigenproduzierten Strom, also grünen Strom, für Warmwasser und Raumwärme zu nutzen oder auch für Kühlung, weil eine Wärmepumpe ist reversibel, die kann auch kühlen.
Genau, vielleicht daran anschließend auch nochmal die Frage, die auch schon aufkam. Wie sehen Sie denn die Zukunft von Heizung? Welche Energieträger und Quellen und welche Technologien sind da Optionen?
Also wie ich bereits sagte, wir gehen ganz stark in Richtung Elektrifizierung, was allerdings, muss man auch klar sagen, mit dem heutigen Energiemix noch nicht wirklich einen CO2-Beitrag liefert, wenn wir den Strom aus dem Netz ziehen, weil in Deutschland immer noch 450 Gramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugten Strom entstehen und Methanverbrennung nur zu 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde führt. Wenn man den Strom aus Erneuerbaren erzeugt, also mit PV oder Windenergie, dann ist das natürlich eine andere Diskussion, dann macht das absolut Sinn. Was natürlich bei uns auch ein Riesenthema ist, ist das Thema Wasserstoff. Das sieht man jetzt überall in den Medien. Das ist ein Thema, was wir sehr begrüßen, weil es ermöglicht, für sehr geringe volkswirtschaftliche Kosten und auch geringe Kosten für den Endverwender die existierende Infrastruktur und auch den existierenden Gerätepark weiter zu nutzen und dabei gleichzeitig einen großen Klimabeitrag zu leisten. An der Stelle sehen wir uns auch gut aufgestellt, weil wir recht früh auf elektronische Verbrennungsregelungen gesetzt haben, die heute beispielsweise schon mit 20% Wasserstoffbeimischung im Netz problemlos funktionieren würden. Und wir arbeiten natürlich dran, auch die reine Wasserstoffverbrennung in all unseren Produkten zu unterstützen.
Okay, ich komme noch einmal kurz zurück auf die Beatmungsgeräte, weil da noch zwei Fragen reingekommen sind. Eine mal nochmal zum Verständnis. Wie viel wird aktuell an Beatmungsgeräten produziert? Habe ich richtig verstanden, dass die Produktion aktuell null Geräte sind?
Aktuell sind es tatsächlich null, das ist richtig, weil wie gesagt, wir können ja nicht liefern ohne Zulassung. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, es gibt staatliche Stellen, die das anfragen. Wir haben das bisher immer abgelehnt. Wir haben gesagt, wir würden nur liefern mit einem Stempel einer Gesundheitsbehörde. Also das Interesse ist groß. Aber bevor wir diese Zulassung nicht haben, werden wir nichts produzieren. Wenn wir die Zulassung haben, können wir recht kurzfristig eine Menge von bis zu 600 am Tag herstellen.
Wann rechnen Sie denn damit, dass diese Zulassung kommt?
Das würde ich auch gerne wissen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte es eingangs erwähnt, die Prozesse, die an der Stelle durchlaufen werden müssen, die kann man ganz schwer einschätzen bezüglich ihres zeitlichen Endes. Wir sind im permanenten Dialog mit den entsprechenden Stellen, aber das zieht sich wirklich hin. Ich würde jetzt keine Prognose mehr wagen. Ich hätte noch im April Ihnen gesagt, in wenigen Wochen, so eine Aussage würden Sie heute nicht mehr hören.
Okay. Vielleicht einmal noch Ganz kurz so zum Abschließen zum Thema Beatmungsgeräte. Es gab da noch eine Frage. Was waren denn Ihrer Meinung nach die höchsten Hürden beim Einstieg in das Feld Beatmungsgeräte? Und was waren die Ihre Strategie, diese Markteintrittsbarrieren zu überwinden? Vielleicht kann man das noch einmal so ein bisschen zusammenfassen. Was war denn so der größte Knackpunkt?
Also auf der technischen Seite ist es die Erzeugung von Druckkurven, die Sie benötigen, um genau die Idealfunktion so eines Beatmungsgerätes abzubilden aus den bei uns vorhandenen Komponenten. Das hat wirklich einen ziemlich tiefen Griff in die Trickkiste erfordert. Auch okay. Auf der technischen Seite aus den existierenden Komponenten in so kurzer Zeit die volle Funktion darstellen und abbilden zu können. Im Prozess würde ich wirklich das Thema Zulassung in welcher Form auch immer als die absolute Hürde sehen, weil die entsprechenden Regularien und die notwendigen Zertifizierungen, die benötigt sind, die sind extrem komplex und aufwendig. Und wir hätten uns auch an der Stelle damals, da sind wir recht naiv reingegangen, vorgestellt, dass, wenn eine entsprechende Knappheit ist, entsprechende Abkürzungen genommen werden können. Da fehlt aber jegliche gesetzliche Grundlage aktuell. Also es gibt keinen verkürzten Zulassungsprozess und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Hürde. Und ein typischer Zulassungsprozess für ein Beatmungsgerät, der dauert 2 Jahre. Also glaube ich, das sagt auch alles.
Weil das, da stelle ich auch nochmal selber eine Frage, weil es war ja in der Krise, war in den Zeiten des Lockdowns war ja auch immer die Rede davon, dass man da einen vereinfachten Zulassungsprozess für solche Geräte machen könnte und dass das vorstellbar ist. Das ist aber bisher noch nicht passiert, oder?
Nein, ist nicht passiert. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit eines Sonderprozesses. Diese Option bieten die Regularien heute. Allerdings muss dann ein Notstand herrschen und vorliegen. Das war auch der Grund, warum das BfArM den Antrag auf die Zulassung angenommen hat und unter dieser Prämisse angefangen hat, dran zu arbeiten. Aber als sich dann abzeichnete, dass die Prämisse nicht mehr zutrifft, nämlich der Notstand, hat man auch die Bearbeitung abgebrochen. Hat allerdings die Unterlagen, also das, man könnte es jederzeit wieder aufnehmen, fand ich auch fair. Also man hat uns dann gesagt, im Prinzip, wenn sich jemals wieder so eine Situation ergeben sollte, dann haben wir alles griffbereit, um sofort wieder loszulegen.
Okay, das heißt, die sind vorbereitet, aber das ist sozusagen on hold. Vielleicht noch zwei, warten Sie mal, ich hatte hier noch zwei Fragen, genau. Das eine so zum Thema Innovation und auch letztlich Kommunikation. Zum einen wollte einen Zuhörerin oder ein Zuhörer wissen, wie denn Verbesserungsvorschläge bewertet werden bei Wissmann. Also in dem ganzen Innovationsprozess, wie werden solche Verbesserungsvorschläge dann bewertet?
Wir haben ein Gremium und das, je nach Idee, also nach Typ des Vorschlags, ob es sich um ein Geschäftsmodell handelt oder nicht, werden da unterschiedliche Personen hinzugezogen. Es ist aber ein sehr systematischer Innovationsfunnel, wo im Prinzip erstmal die Idee als solche bewertet wird bezüglich Geschäftsmodell. Also derjenige, der die Idee vorschlägt, der muss auch verteidigen. Das heißt, der muss im Prinzip wirklich einen Pitch machen für seine Idee. Und das Gremium ist dann besetzt mit Vertretern verschiedenster Unternehmensfunktionen, also von der Strategieabteilung genauso wie vom Technikbereich. Und wenn man die Hürde genommen hat, dann geht das einen recht formalisierten Prozess. Und das ist natürlich so, wie wenn Sie als Startup einen Pitch machen und Geld haben wollen, genauso läuft das bei uns mit den Ideen. Die Ideen, die eher auf Verbesserungen abzielen, die finden einen ganz schnellen Weg. Da legen wir großen Wert drauf. Also beispielsweise ein Mitarbeiter einer Fertigung eine Idee hat, die kann er per App einreichen. Das wird dann den jeweiligen Bereichsverantwortlichen geleitet. Und damit jetzt nicht die Gefahr besteht, dass der im Prinzip sagt, ja, brauche ich nicht, kann ich nicht, haben wir bei uns eine Abteilung für Ideenmanagement, die auch nachverfolgt, dass die Idee systematisch und objektiv bewertet wird.
Okay. Danke. Und dann wollte noch jemand wissen, wie verläuft denn die Krisenkommunikation bei Wissmann? Wie stellt Wissmann sicher, dass Kunden, Lieferanten etc. keine Corona-bedingten Verunsicherungen haben oder aufbauen gegenüber Wissmann? Und dann auch nochmal als letzte Frage, wie geht Wissmann mit der Angst bezüglich einer zweiten Corona-Welle um?
Also zum einen ist es so, dass wir unser Gesellschafter und Co-CEO, der hat erstmal einen Brief an unsere gesamten Kunden geschrieben, wo er im Prinzip unsere Unterstützung für die Partner klar herausgestellt hat und auch was wir dafür tun. Also gibt es im Prinzip an unsere Partner eine sehr detaillierte Kommunikation. Wir haben eine interne digitale Plattform für die Kommunikation im Unternehmen, das ist die sogenannte V2Go. Es ist bewusst eine App, damit auch Mitarbeiter an der Fertigung, also Blue Colors, die jetzt nicht Zugang zum Arbeitsplatzrechner haben, teilhaben können. Über die wird tagesaktuell wird im Prinzip dargestellt, wo steht das Unternehmen, was sind die Probleme, wo gehen wir hin. Wir haben sogenannte State-of-the-World-Meetings, die stehen der gesamten Belegschaft offen, die werden monatlich durchgeführt, wo wirklich alle Mitarbeiter informiert werden über Was ist relevant gerade? Was ist im Prinzip die, was sind die wesentlichen Herausforderungen kurz- und mittelfristig und wie gehen wir damit um? Und im Führungskreis machen wir die Kommunikation jetzt mittlerweile einmal pro Woche. Also okay. Wir fahren Routen von zweimal täglich auf einmal die Woche.
Und wunderbar. Und dann, das ist jetzt, glaube ich, weil ich sehe die tatsächlich letzte Frage, es sei denn, es kommt jetzt noch eine rein, ist eine ganz klassische Frage zum Unternehmen. Hält Viessmann am Standort Deutschland für die Entwicklung und Produktion fest?
Kann man ganz klares Ja drauf geben. Wir sind ein internationales Unternehmen, aber vielleicht auch von den Mitarbeiterzahlen. Sie haben die 12.500 Mitarbeiter erwähnt. Am Stammsitz hier in Allendorf werden über 4.000 beschäftigt. Und ja, wir halten am Standort Deutschland fest. Wir hoffen allerdings, wie gesagt, dass auch die Voraussetzungen so sind, dass wir das auch zukünftig tun können.
Okay, genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und oder Zuseherinnen und Zuseher, wenn Sie noch eine Frage stellen wollen, dann tun Sie das jetzt in den nächsten, geben wir Ihnen noch eine halbe Minute oder so oder eine Minute. Ansonsten würde ich dann langsam, doch, da kommt noch eine, sehen Sie, geht doch. Sie sind international, können Sie ausführen, wo die Unterschiede in der Vorgehensweise waren, Herr Dr. Klausner?
Gut, ich glaube, die Unterschiede in der Vorgehensweise, die sind jetzt eher kulturell bedingt. Also wir haben natürlich einige Kulturen auch bei unserem Unternehmen, die, also es gibt die Kollegen, die vielleicht erst sorgfältig planen und dann exekutieren und es gibt die Kollegen, die sehr pragmatisch probieren und wir haben bei uns, glaube ich, genau eine Mischung aus allem gesehen und das war auch eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Wir haben nicht wirklich wesentliche Unterschiede gesehen, was im Wesentlichen damit zusammenhing, dass wir wirklich so eng kommuniziert haben. Also um ein Beispiel zu geben, mit allen Werkleitern hatte ich zweimal täglich eine Videoschalte. Und da wir uns so eng abgestimmt haben, war jetzt nicht unmittelbar der Platz für lokale Experimente, sondern es ging eher darum, es gibt eine Liste von Problemen, was ist das Tagesziel und wie gehen wir mit den Problemen um. Und die Probleme sind ja sehr operativer Natur. Also um ein Beispiel zu geben, unser Komponentenwerk in Polen, das beliefert just in sequence die Endprodukte, Werke, beispielsweise in Deutschland. Und da ist einfach die Herausforderung, Sie haben 40 Stunden Stau an der Grenze, wie kriegen Sie den LKW mit der Ware trotzdem irgendwie in das Werk, ohne dass die Produktion steht? Und wenn Sie mit zu operativen Fragestellungen arbeiten, dann ist, glaube ich, Kreativität und Umsetzungsstärke gefragt. Und die haben wir weltweit überall gesehen. Also das ging zum Beispiel im Komponentenwerk, das würde ich gerne noch anführen. Die Kollegen hatten sogar eine Luftbrücke organisiert. Also das muss man auch erstmal so, das war jetzt nicht ganz naheliegend, aber wenn im Prinzip die Grenze die große Barriere ist für den Warenverkehr, da muss man sich halt Gedanken machen, wie man mit alternativen Wegen da irgendwie die Güter drüber kriegt.
Okay. So, Herr Dr. Klauser, und jetzt wird's persönlich. Jetzt kam nämlich noch die Frage rein, wie sieht Ihr Arbeitstag aus und wie viele Stunden arbeiten Sie?
Ausreichend viele. Also nee, das ist natürlich, das ist sehr nach Aufwand bedingt, aber es wird abends schon öfters mal dunkel.
Okay.
Aber es macht Spaß, insofern ist das überhaupt keine Belastung.
Vielleicht können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht so ein Arbeitstag aus bei Ihnen? Sind Sie da vor allem im Werk oder vielleicht kann man das auch so ein bisschen beschreiben oder sind Sie sehr viel unterwegs? Wie ist denn das so üblicherweise?
Also ich verbringe tatsächlich viel Zeit mit den Mitarbeitern. Jetzt muss man sagen, die Corona-Krise hat tatsächlich den Arbeitsalltag verändert. Also ich war in der Vergangenheit sehr oft vor Ort in den Werken oder in den Entwicklungszentren. Das ist natürlich momentan komplett umgestellt auf die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Ansonsten hier vor Ort bin ich öfters persönlich auf dem Shopfloor. Ansonsten sehr oft auch in unserem Technikum, an den Versuchsständen und bei den Kollegen in der Entwicklung. Und beispielsweise, wenn ich den heutigen Arbeitstag angucke, da habe ich beispielsweise eine Stunde im Schalllabor verbracht für die neuen Wärmepumpen. Ist wirklich anders und die Herausforderungen sind ja vielfältig. Insofern glaube ich, gibt es da keinen generischen Tagesablauf.
Okay. So, und jetzt kommt noch die Frage, welche weiteren großen Innovationen werden wir in den nächsten Monaten von Viessmann sehen, Herr Dr. Klausner?
In den nächsten Monaten?
Die großen Innovationen, also da will irgendjemand wissen.
Ja, die große Innovation, die wir sehen werden, wir werden nächstes Jahr unsere komplett neue Wärmepumpengeneration auf den Markt bringen und ich denke, das wird wirklich ein Benchmark oder Meilenstein sein. Das wäre jetzt von uns ja vielleicht eine große Innovation in naher Zukunft. Wir werden einige neue digitale Dienste im dritten Quartal an den Start bringen. Da möchte ich jetzt noch gar nichts verraten. Die werden aber auch wesentliche Kundenbedürfnisse erfüllen, die an uns herangetragen wurden. Und ja, da würde ich einfach mal jetzt nicht weiter drauf eingehen wollen.
Okay, aber da gibt es noch eine Frage, wo Sie sicher näher darauf eingehen können. Wie denkt denn Viessmann nach Corona über die Globalisierung inklusive Lieferketten? Also was ändert sich denn da Ihrer Meinung nach an Lieferketten durch Corona?
Ich glaube, da wird sich einiges ändern. Und zwar, man wird generell darauf achten, dass man keine Abhängigkeit von einzelnen Standorten mehr hat. Und zwar sowohl in den innerbetrieblichen Lieferbeziehungen wie auch bei Lieferanten. Eine deutliche Erhöhung der Resilienz in der gesamten Supply Chain, was bedeutet prinzipiell die Verfügbarkeit einer Second Source, die geografisch auch woanders sich befindet. Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Erhöhung der Flexibilität bei der Verschiebung von Produkten zwischen Werken. Das ist ein Thema, an dem hatten wir vor der Corona-Krise bereits gearbeitet, dass wir im Prinzip sehr schnell Produkte aus einem Werk in ein anderes Werk verschieben können. Das hat durch die Corona-Krise nochmal erheblich an Geschwindigkeit gewonnen. Und ansonsten auch die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit bei den Lieferanten, so dass die aus mehreren Standorten liefern können. Wir hatten also kritische Lieferanten in Norditalien. Wenn die nur einen Standort haben, dann wird es halt beliebig schwierig.
Okay, so jetzt die allerletzte Frage, oder das ist eigentlich keine Frage, sondern es ist ein Dank von einer Zuhörerin oder eines Zuhörers. Vielen Dank an Herrn Dr. Klauser und Viessmann, die diese Erfahrungen so offen teilen. Ich glaube, damit werde ich dann auch mal ganz kurz ein bisschen früher als geplant zum Schluss kommen.